Morgens trommelte es an die Wohnungstür und da standen drei Gestapo-Beamte, so wie man sie im Film noch sieht, Lederjacke, Pistole und so weiter. Ja. Zwei gingen die anderen jüdischen Familien im Haus verhaften. Einer blieb bei uns zur Überwachung mit der Anweisung, ihr könnt 100 Reichsmark pro Person mitnehmen und was ihr tragen könnt, Rucksack, Köfferle. Und in 20 Minuten geht's weg. Und da im Bahnhof wurden wir in das Kellergewölbe des sogenannten Herzogenbahnhofs eingeliefert und eingeschlossen. Dann hat sich kein Mensch mehr um uns bekümmert den ganzen Tag. Wir saßen auf unseren Koffern oder was wir hatten, ein großes Rätselraten, was passiert mit uns? Ja? Niemand wusste was. Das war eine Eisenbahnfahrt, die war verheerend, vor allem von den hygienischen Zuständen her. Hat sich kein Mensch um uns bekümmert, es gab nichts zu essen, nichts zu trinken. Und wir waren sowieso eigentlich dem Tod bestimmt. Im Frühling war das Lager für die französischen Behörden in diesem Zustand nicht mehr zu halten. Erstens waren die hygienischen Zustände in den Blocks, das können Sie sich nicht vorstellen, ja? Die Latrinen, das war ein Infektionsherd. Dann gab es Epidemien jeder Art, aber vor allem eine Ruhr-Epidemie von den unsrigen, von den Badischen und Saarpfälzer. 6.500 sind in diesen ersten Winterwochen vor allem an der Ruhr-Epidemie, aber auch andere Krankheiten, 1.200 elend krepiert. Die brauchte man nicht umbringen. Die Ratten, die unter uns liegen, die haben die Seuche schön verbreitet. Da musste sich gar niemand drum kümmern, das ging von alleine. Das war aber furchtbar gefährlich, denn die Ratten machen doch am Stacheldraht nicht halt. Dann gehen sie unten durch, treffen sie einen Hund und der geht in seine Familie, man hat die Bescherung. Ja. Dann haben die Franzosen, für die wichtige Regierung damals, auch recht radikale, war dieses Lager so nicht mehr zu halten. Allen Lagern im sogenannten freien Frankreich, das Regime war dasselbe. Ja, zu essen gab. Was angeliefert wurde, das blieb in den Händen der Wachmannschaften und wir kriegten die Abfälle. Wir haben damals, ich habe zum Beispiel von den Spaniern gelernt, wie man aus einer leeren Konservenbüchse einen sehr brauchbaren kleinen Ofen bauen kann. Und zum Beispiel im Lager Rivesalt, war in Gürs, da mussten wir Stücke Holz von den Baracken abbrechen, aber das war nicht so toll. Aber in Rivesalt, da gibt es ringsum Weinberge und die trockenen Zweige, die abgeschnitten waren von den Reben, die hat der Wind, der furchtbare Wind, durchs Lager geblasen und die haben wir gesammelt. Das war der Brennstoff. Und wir Kinder lungerten jeden Tag hinter den Küchenbaracken rum und räumten die Abfalltonnen aus, was irgendwo noch zu verwerten war, wurde abgekocht und war Zusatznahrung. Ja? Das haben wir gelernt. Im Lager selbst, also das war das Lager Rivesalte, ja. Bei Ankunft wurden Familien sofort wieder getrennt, wie gehabt. Und das Regime, das Essen und die Hygiene, genau dasselbe. Nur waren die Baracken dort nicht aus Holz, sondern aus Ziegelstein, weil das Militärlager gewesen war früher. Aber sonst war es genau dasselbe. Und dort war ich persönlich noch über ein Jahr. Dann kam eines Tages eine junge Frau, die war 23. Erst zu meiner Mutter, dann zu meinem Vater. Entpuppte sich erstes Mal als eine elsässische Jüdin aus Straßburg, sprach sehr gut Deutsch, meine Eltern konnten kein Französisch, und die stellte sich vor als Angehörige einer jüdischen Gesellschaft, heute heißt das Sozialarbeiter. Die waren aber damals schon halb im Untergrund, ja, und waren aus Paris geflüchtet. Diese Gesellschaft heißt französisch Œuvre de secours aux enfants, zu gut Deutsch würde ich sagen, Kinderhilfswerk. Heute nennt man diese Menschen Sozialarbeiter, haben also ja, medizinische Pflege für Kinder und auch Ferienheime und so weiter. Im Krieg jetzt waren die praktisch ja, also illegal oder halb illegal. Die waren geflüchtet aus Paris bis nach Montpellier am Mittelmeer. Da ging es nicht weiter. Übers Wasser kann man nicht so einfach weg. Dann haben sie sich doch, es war ja noch das sogenannte unbesetzte Frankreich, und die konnten sich da noch halten. Wegen der geografischen Nähe zum Lager Rivesalt haben die nach langen Überlegungen vier junge Frauen in dieses Lager eingeschleust, unter falschen Namen, falschen Berufen, ja, eingeschleust, mit der geheimen Aufgabe, so viele Kinder wie möglich rauszuholen. Oft ist es beinahe offiziell, hat es wenn die nämlich nachweisen konnten, auch mit falschen Papieren, dass die Kinder irgendwo Familie hatten oder Unterkunft, dann haben die Franzosen oft die Kinder gehen lassen, da waren so die los, ja. Aber das gab eine Altersgrenze, 14. Ich war jetzt 14,5. Dann, und mein Bruder und wir wollten uns nicht trennen, ja. Dann haben die uns also vorgeschlagen, dass wir da fliehen. Und dann ist es, ja, wir waren 8 Kinder insgesamt. Und wir haben eine Liste wiedergefunden, handschriftliche Liste entdeckt, wo die 8 Kinder alle aufgelistet waren. Eine sehe ich immer noch, die wohnt heute in Israel. Und wenn sie nach Europa kommt, dann treffen wir uns. Ja. Aber die war damals 5 Jahre. Da hat man keine so, ja. Ich war jetzt 14,5. Und weil ich über 14 war, musste ich eben fliehen. Und das ging dann auch mit Hilfe dieser elsässischen Jüdin, wie jetzt Samuel, hat dann auch später ein sehr gutes Buch drüber geschrieben, ist heute gestorben leider. Wir haben viel zusammengearbeitet. Und weil ich mich bei Gefangennahme von Barbie, bei OSE, also diese Gesellschaft, wir sagen OSE, O-S-E, das sind die Initialien, und wir nennen das OSE, russischen Begriff. Die gibt's heute wieder Sozialarbeiter. Und die sind da, die arbeiten, gibt es auch eine Historikerin, mit der ich gut befreundet bin. Und wir arbeiten Hand in Hand, was die Geschichte anbetrifft. Und dann sind wir da also rausgekommen, entflohen. Und zwar war da ein kleiner LKW, war ein Fahrer, der hatte eine Zange, Stacheldraht. Den vergammelten Stacheldraht habe ich kürzlich in Riefsalt, als ich da zu Besuch da mal war, ausgebuddelt. Der steckt noch im Dreck und verrostet langsam. Ja. Haben ein Stück abgeschnitten, ist auch eine interessante Sache. Und dann mussten wir schnell in den LKW, kleinen LKW rein. Und die Dame, die das geleitet hat, trug eine französische Rotkreuz-Uniform. Durfte sie gar nicht, weil sie Jüdin war. Aber die hat die Uniform behalten. Sie hatte die Ausstellung gehabt, die Ausbildung gehabt. Und wer fragt schon eine Rotkreuzschwester nach ihren Papieren? Das macht man doch nicht, ja? Das war die beste Tarnung. Dann sind wir mit dem LKW entkommen nach einer ziemlich schwierigen Fahrt. Und dann hatte die OSE-Leute in einem Vorort direkt am Meer, Palavas le Flo heißt der Ort, eine im Krieg leerstehende Familienpension gemietet. Und da hatten daraus Auffangheim gemacht für aus dem Lager geflüchtete Kinder. Wie mich, ja. Und da kamen wir erst an, da wurden wir erstmal unsere Kleidung und Wäsche weggenommen und verbrannt. Die war total verseucht von Ungeziefer, überhaupt nur noch Löcher. Seit 2 Jahren dieselben Kleidungsstücke und Wäsche am Leib, ohne die jemals waschen zu können oder fliegen, war nicht da. Ja. Und was da alles an Ungeziefer drin war, das kann ich Ihnen nicht beschreiben. Ja. Wurde verbrannt und als Sozialarbeiter hatten die OSE-Leute Kleider aus Gaben, ja. Die waren nicht neu, haben noch nie mal prima gepasst, aber es blitzblank sauber gewaschen. Da hat nichts mehr drin gekrabbelt, wie man sagt. Ja. In Palavas le Flo bei Ankunft nach der Flucht, nach einer Woche, kam eine Dame von OSE, die ich schon getroffen hatte, und eine Dame, die hatte sich als Amerikanerin entpuppt, zwar Angehörige der Freien Kirche der Quaker. Ist vielleicht ein Begriff von Haferflocken her, ja. Und die hatten von der amerikanischen Roosevelt-Regierung die Erlaubnis erwirkt, Waisenkinder, jüdische Waisen, Kriegswaisenkinder, 5 Kindertransporte zusammenzustellen nach Amerika. Aber mit einer doppelten Auflage. Erstens sollten die Kinder unter 12 Jahre alt sein. Es hieß, zwecks besserer Eingliederung in die amerikanische Gesellschaft. Mit Verlaub gesagt, das war Quatsch. Man wollte den so in Grenzen halten. Zweite Auflage, die Kinder mussten unbedingt natürlich eine Auffangfamilie haben. Warum? Staat zulassen, weil das geht nicht, ja. Und wir hatten unsere Verwandten, und die Quaker sind in Philadelphia zu Hause. Und Baltimore ist um die Ecke rum. Die haben angerufen, und meine Verwandten haben gesagt, ja, natürlich nehmen wir die Kinder sofort. Und dann ging es nur für meinen Bruder, weil der 11 Jahre und 10 Monate alt war, und bei mir ging es nicht. Deswegen mussten wir zusammen fliehen aus dem Lager. Und dann kamen die zu mir und sagten so, wenn jetzt bist du das Familienoberhaupt, die Eltern sind weg, wir wissen nicht wo, jetzt musst du entscheiden, behältst du deinen Bruder bei dir, aber wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Oder du lässt ihn mit uns gehen Und wir versuchen ihn nach Amerika zu verschaffen. Ich kann Ihnen sagen, er hat eine Reise dann hinter sich gebracht. Davon könnte man auch erzählen, da gibt es Presseunterlagen. Auf einem uralt portugiesischen Dampfer, der ist inzwischen aus Verkehr gezogen worden, über Marokko und Lissabon kam er schließlich an seinem 12. Geburtstag in New York an. Und Onkel und Tante waren da und haben ihn in Empfang genommen und ihn auch aufgezogen. So wurden wir getrennt. Und mein späteres Leben, ich war total alleine, Wäldern weg. Ich habe 43 bereits erfahren, wie und wo man sie ermordet hat, über polnische Freunde, die ich hatte, also im polnischen Untergrund. Da wusste ich schon Bescheid. Und da hat man mir damals beigebracht, du kannst nicht auf deine Eltern warten, jetzt musst du dein Leben in die Hände nehmen, du musst schauen, wie du selber über die Runden kommst. Da war so bis zum Kriegsende noch Verstecke überall, darunter auch das Kinderheim Isieux, wo man mich weggeschickt hat vor dieser Aktion von Barbie, weil ich nach einem französischen Gendarm, der gewarnt hatte, zu groß, ich war aufgeschossen wie eine Spargel, ja. Immer noch so dünn, mager, aber hoch aufgeschossen. Der ist gefährlich, der ist zu groß, der kann nicht als Kleinschulkind mehr gelten und so. Schick den weg, hat er dem Leiter gesagt. Und der war so geistesgegenwärtig, mir das Leben zu retten. Er hat mich sofort mit Begleitung weggeschickt. Und zwar erstmal nach Grenoble, größere Stadt in den Alpen dort, die nahe lag, wo ich bei den jüdischen Pfadfindern im Widerstandsring untergekommen bin. Und von denen wieder weitergeleitet wurde bis an die Genfer Grenze, wo Ose wieder einen Ring hatte, der über einen elsässischen Juden, der ist heute 103 Jahre alt und lebt in Paris, wir treffen uns immer wieder, der leitete diesen Ring mit Hilfe eines katholischen Pfarrers im Widerstand, war Pfarrer, aber im Widerstand, der hat aus seiner Gemeinde dann zwei junge Leute geschickt. Die sind lange gestorben, aber ich habe die Namen dieser zwei jungen Leute vor ganz kurzer Zeit in einem Buch entdeckt. Ja, immer wieder solche verrückte Geschichten. Ja. Und die haben uns an die Genfer Grenze gebracht und uns auch dann was richtig besorgt, Stacheldraht durchschnitten, die Grenze gestoppt und so weiter. Und schließlich endlich, also Ende 43 war ich in der Schweiz und konnte dann das Kriegsende, die Befreiung Frankreichs, wieder abwarten. Dort, na gut, die Schweizer haben manchmal Leute zurückgeschickt, die waren noch nicht immer so toll, aber ich hatte Glück, ja, an dem Tag war nichts und durfte dann in der Schweiz das Kriegsende abwarten, was ich auch getan habe. Aber dann sagten die lieben Schweizer, euch halbe Ausländer, wie das bei denen heißt, die wollen wir gar nicht, ihr geht mal wieder hin, wo ihr hergekommen seid. Du kommst aus Frankreich, geh mal nach Frankreich. So bin ich wieder in Frankreich gelandet, hatte aber inzwischen einen russischen Juden kennengelernt, Erzieher von Beruf, dem damals klar war, dass es nach bei Kriegsende jetzt Kinder geben würde, die in Lagern überlebt hatten oder auch in Verstecken, Klöstern und so weiter. Aber die Familien waren weg, ermordet worden wie bei uns. Ja. Und dann hat er entdeckt, dass die größte Mangelware zu der Zeit im jüdischen Volk, das waren ausgebildete Erzieher. Die waren auch alle ermordet worden, es gab nicht so sehr viele. Dann ist er bei Kriegsende bei den jüdischen Gesellschaften wieder aufgetaucht, jüdischen Gesellschaften in Paris, vorstellig geworden und hat gesagt, ja, was wir brauchen, das sind jetzt Erzieher. Ich habe ein Haus gemietet im Pariser Vorort und in einem, na, wie soll ich das sagen, im superschnellen, noch schnelleren, da gibt es kein Superlativ dafür, Kurs, müssen Leute ausgebildet werden mit auch kleinen Kenntnissen von Pädagogik und von Psychologie und mit Kindern, die aus so wahnsinnigen Zuständen wieder rauskamen. Er hatte mich, ich war inzwischen auch 20, 21 Jahre alt, hatte Verschiedenes so gelernt, aufgelesen, was zu verwenden war. Damit kann ich auch wieder einen Atem füllen. Und habe dann 3 Jahre lang, also bis Kriegsende, bis 1947, mit diesem Mann in diesem Institut im Pariser Vorort gearbeitet. Ich wohne heute nur 5 Kilometer weg von daher. Und dann hat man mir, 1947 ist das Gründungsjahr des Jahres Israel. Und die meisten der Kinder, die, denen ich dazu tun, die haben sich dann in Israel gelandet, und zwar meist in den Kibbutz, in den Kollektivdörfern. Ja? Und ich habe heute noch Verbindungen. Ja? Und dann haben die mir gesagt, du, vielen Dank, du hast das alles schön gemacht und warst sehr fleißig und alles. Jetzt musst du mal dein eigenes Leben in die Hände nehmen. Habe ich auch getan, und das wäre dann das Schlusskapitel in meiner Geschichte.